Bevor ich gleich mit der Predigt beginne, die ist heute wahrscheinlich nicht ganz kurz. Ich habe also volles Verständnis, wenn Kinder spielen gehen oder so und da nicht das eine halbe Stunde durchhalten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt haben wir so schön Platz genommen und uns befinden uns mitten im Gottesdienst. Und jetzt muss ich Sie und euch alle bitten, wieder aufzubrechen. Wir machen nämlich heute einen Gemeindeausflug. Ist überraschend angesetzt. Und zwar durch Raum und Zeit geht es zu einer Gemeinde, die wir noch nicht besucht haben. Nämlich wir fahren mal nach Korinth, einer Außenstelle der Süddeutschen Jährlichen Konferenz. Und zwar durch Raum und Zeit zurück ins Jahr 57 und schauen mal, was so am Anfang, das ist eine der ersten Gemeinden, die es gab in Korinth, wie das da so ging, das Gemeindeleben. Und wir haben ja manchmal so die Vorstellung, damals war alles noch in bester Ordnung, so kurz nach Jesu wirken, da muss doch noch alles ein Herz und eine Seele gemeint sein. Das behauptet tatsächlich die Apostelgeschichte von der Gemeinde in Jerusalem damals. Wir schauen mal. Wir machen uns also auf und reisen nach Korinth und gehen in eine Bezirkskonferenz und sehen, wie der dortige Superintendent versucht, die Bezirkskonferenz zu leiten. Ich sage versucht, da war dann Kirchheim noch harmlos, denn wir merken, oh, da ist aber richtig Stimmung in der Bezirkskonferenz in Korinth. Warum? In Korinth gibt es nämlich Spaltungen. Sagen wir mal, es gibt Grüppchenbildung. Da gibt es die einen, die sagen, wir sollten uns mehr an der Langensteinbacher Höhe orientieren. Ja, die gab es damals noch nicht, die Langensteinbacher Höhe. Damals gab es den Petrus-Leute. Es gab Menschen in der Gemeinde, die haben sich über Petrus bekehrt, über seine Art, das Evangelium zu verkündigen und sagen, Petrus, der hat immerhin Jesus noch gekannt. Also der weiß Bescheid und da lernen wir was über die gesunde Lehre. Ja, die anderen, man merkt schon, die anderen in der BK denken, ach ja, okay, Petrus nicht so schlecht, aber wir haben es doch eher mit dem Augsburger Gebetshaus, mit Johannes Hartl, falls den jemand kennt. Den gab es damals auch noch nicht, aber damals gab es den Apollos, auch ein bedeutender Apostel, ein Mensch, der auch verkündet hat. Paulus schätzte ihn auch hoch. Der war ein bisschen anders als Petrus. Der hat so andere Schwerpunkte gelegt. Und es gibt einige in der Bezirkskonferenz in Korinth, die sagen, wir sollten uns mehr an Apollos orientieren. Da sind wir schon ein bisschen zeitgemäßer. Ja, die wieder andere stellen wir fest, sagen, ja, okay, gut, aber eigentlich ist doch der Paulus der, der das Evangelium verstanden hat. Und der Paulus ist der, der die ganze Jesusbewegung mal solide macht, eine vernünftige Theologie macht, und mal ein bisschen ordnet. Aber manchen ist er zu verkopft. Schon in einem der Petrusbriefe lesen wir, Paulus schreibe unglaublich schwere Briefe, die man nur schwer versteht. Das stimmt. Und dann gibt es die Vierten, die sagen, ach, euer ganzen Parteiengedöns, das geht mir auf den Wecker, das ist doch ganz falsch. Wir sind Jesus-Nachfolger. Wir sind die Jesus-Partei. Das ist zwar gut gemeint, aber dadurch hat sich die Anzahl der Parteien schon auf 4 erhöht. Petrus, Apollos, Paulus und Jesus-Partei. Okay, denken wir bei unserem Gemeindebesuch, da ist es spannend. Die Gemeinde ist nicht sehr groß in Korinth. Es handelt sich um eine Hafenstadt. Ein bisschen, ja, Hafen kann man so sich vorstellen, wer schon mal in St. Pauli war oder in Hamburg oder so. Also Multikulti. Man darf es mit der Moral jetzt auch nicht so übergenau nehmen. Und die Gemeinde ist überwiegend sozial aus sozial Schwachen, stellen wir fest. Und es gibt ein paar Reiche, die finanzieren das Ganze. Das ist immer schön, wenn es ein paar richtig gute Geldgeber gibt. birgt aber auch Gefahren, weil man davon auch dann abhängig ist. Auch das ist ein bisschen ein Problem in Korinth. Dann schauen wir auf die Tagesordnung der Bezirkskonferenz. Denken wir, ui, bei uns war der Superintendent immer gebeten, die BK möglichst um 22.30 Uhr oder so beenden zu lassen. Das wird in Korinth nicht gelingen, denn die Themen sind Top-Themen. Also, fangen wir mal an. Ein Thema zum Beispiel lautet, wie feiert man richtig das Abendmahl? Da geht es nicht darum, Einzelkirche oder Gemeinschaftskirche, Traubensaft oder Alkohol, sondern es geht darum, wie feiert man das Abendmahl eigentlich überhaupt mal richtig, würdig. Es ist nämlich so, dass eigentlich ein Sättigungsmahl dazugehört. Also man isst richtig sich satt, alle, und da sollen alle dabei sein können, schon bei dem Sattessen. Naja, aber wir haben schon gehört, es gibt Reichere und Ärmere, und nicht so, also nichts gegen Reichere, die arbeiten auch viel, aber oft ist es so, dass die Armen irgendwie den ganzen Tag unterwegs sind. Und dann war es so, dass in Korinth die sich leisten konnten, einfach mal ein Sättigungsmahl angefangen haben. Die haben gegessen, dann haben sie gesagt, okay, wir warten dann, irgendwann kommen ja alle dazu, und dann gibt es für jeden noch ein bisschen Wein und ein bisschen Brot. Dann haben wir das Abendmahl gefeiert. Und salopp gesagt, die Armen sagten, ja, also veräppeln können wir uns selber. Ja, das geht doch nicht, dass ihr euch da satt esst und wir da kriegen das symbolische Abendmahl. Ein großer Streit. Was gehört jetzt genau zum Abendmahl und was nicht? Nächster Streit oder nächster Tagesordnungspunkt. Dürfen Christen heiraten? Ja, sagen wir vorsichtig, klar, sie sollen sogar, wenn es nach unserer Lehre geht. Heute streiten wir darum, wer alles. Also dürfen auch gleichgeschlechtliche, zusammenlebende Christen heiraten. Sagen die einen nein, die anderen sagen ja. Damals war eher die Meinung, nein, also Paulus zumindest hat gesagt, eher nicht heiraten. Also Paulus hat das zwar dann nicht als Wort Gottes ausgegeben, aber wir lesen, glaube ich, 1. Korinther 7 ist es, wo seine Meinung ist. Wenn der Herr Jesus bald wiederkommt, davon war er ja fest überzeugt, also bald, dann ist es nicht gut, Familie zu haben. Aber auch das war in der BK oder ist dort umstritten in Korinth, ob der Paulus da wirklich recht hat. Nächster Streitpunkt. Wie ist denn das mit den Geistesgaben? Ist jede Fähigkeit eine Geistesgabe? Wenn Silke Kromer Geige spielt und es gelernt hat, gut, aber ist das eine Geistesgabe, ja oder nein? Und ab wann ist es eine? Da haben sie lange herumdiskutiert in Korinth, und gibt es auch bestimmte Geistesgaben, die wichtiger sind als Geige spielen, oder ist Geige spielen das Allerwichtigste? Und wie ist die Reihenfolge? Ja, da denken wir schon, und das wollt ihr alles in einer BK besprechen, ja dann viel Spaß. Stehen die Toten auf? Lest einmal 1. Korinther 15. Da muss Paulus ein langes Kapitel schreiben, um den Christen, also Paulus schreibt ja den Korintherbrief nicht an Heiden oder so, sondern an die Schwestern und Brüder in Korinth, an die Bekehrten, und muss ihnen einschärfen, dass sie doch bitte ja an die Auferstehung glauben sollen, weil ohne Auferstehungshoffnung der ganze Glaube nichts ist. Offensichtlich gibt es in der korinthischen Gemeinde Menschen, die sagen, ich glaube, klar, in diesem Leben, aber ob die Toten auferstehen, glaube ich eher nicht. So könnte ich gerade weitermachen. Lest einmal den 1. Korintherbrief. Steht alles genauso drin. Es ist dann so, dass die Paulus-Leute eine Frau sitzen hatten, die Chloe, und die Leute der Chloe, so heißt es im 1. Korintherbrief, die sagen, wir müssen mal dem Paulus die ganzen Streitigkeiten da vorlegen. Das erfahren wir alles bei unserem Gemeindebesuch. Wir haben dem Paulus Briefe geschrieben, er soll mal diese ganzen Fragen beantworten. Und das macht Paulus dann, indem er den 1. Korintherbrief schreibt. Und viele Kapitel beginnen mit Betreffs, also Peride, heißt es auf Griechisch, Betreffs, Götzenopferfleisch, war so eine Frage. Darf man okkult besprochenes Fleisch essen? Ja sagen die Starken im Glauben, nein sagen die Schwachen im Glauben. So ist die Antwort des Korintherbriefs. Betreffs Götzenopferfleisch, betreffs Abendmahl, betreffs. Und immer Paulus beantwortet dann diese Fragen aus seiner Sicht. Das macht er so bis Kapitel 11, beantwortet er die Fragen. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Bis Kapitel 12. Und dann passiert etwas Merkwürdiges, indem Paulus nämlich am Schluss des Kapitels sagt, nachdem er da diskutiert hat und alttestamentliche Stellen, würden wir heute sagen, immer herbeigezogen hat und richtig knackig Bibelarbeit gemacht hat zu den Fragen, sagt Paulus plötzlich, ich will euch einen besseren Weg zeigen. Er merkt schon mit meiner ganzen Argumentiererei zu den ganzen Fragen, werde ich wahrscheinlich nicht überzeugen. Die Apollos-Leute, die Petrus-Leute, die Jesus-Partei, die werden immer auch ein bisschen anderer Meinung sein wie ich. Vielleicht sogar stark anderer Meinung sein als ich. Und deswegen sagt er, ich will euch einen besseren Weg zeigen. Und dann kommt das große Kapitel 1. Korinther 13, das wir alle in- und auswendig kennen, das Kapitel über die Liebe. Vorher hat Paulus richtig diskutiert und jetzt wird er plötzlich lyrisch. Jetzt schreibt er eigentlich Weltliteratur. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe erträgt alles. Sie duldet alles. Wir kennen die Zeiten. Und er sagt, du Petrus-Partei, wenn du allen Glauben hättest und dich durch x Glaubenkonferenzen stärkst und hättest die Liebe nicht, könntest du alles vergessen. Und du, der du das soziale Evangelium so betonst, wenn du all deine Habe teilen würdest, sogar hergeben würdest und hättest die Liebe nicht, so wär's nichts nützen. Ohne Liebe ist alles nichts. Das sagt er sozusagen der Bezirkskonferenz in Korinth. Den Apollos-Leuten, den Petrus-Leuten, den Jesus-Leuten und so weiter. Leute, ohne Liebe, das wird nichts. Diese Zeile lesen wir normalerweise immer zur Hochzeit. Trägt der Lektor oder der Pfarrer oder Pastor das vor und alle sind ganz gerührt und sagen, ach großartig, die Liebe ist halt schon toll und so. Und dann wird's aber, geht's leblos. Und dann ist man wieder im Alltag und man hat Meinungsverschiedenheiten und so weiter, in der Kirche, privat. Ja, wie ist das jetzt mit der Liebe? Und das, die Frage muss natürlich Paulus auch beantworten. Und deswegen kommen die wichtigen Zeilen erst nach diesem ganzen Text, nämlich die wir gerade gehört haben. Die Liebe hört nimmer auf, so endet sozusagen das Gedicht, und dann nimmt Paulus drei Topgaben, die sozusagen für Furore sorgen. Die prophetische Rede ist nicht die Gabe, die die Lottozahlen vom nächsten Samstag kennt, sondern die prophetische Rede ist die Gabe, die sagt, ich weiß, was jetzt zu tun ist, weil es Gott mir jetzt sagt und ihr müsst mir alle folgen. Also wir verkaufen diese Kirche, weil Gott es mir heute Nacht im Traum gesagt hat, zum Beispiel. Das wäre prophetische Rede und sie ist entweder falsch oder richtig. Wenn sie falsch ist, müsst ihr mich aus der Gemeinde hinauswerfen und wenn sie richtig ist, müsst ihr mir folgen. Prophetische Rede wird nicht diskutiert. Die zweite Topgabe ist die geistliche Erkenntnis. Also was ist von Gott zu sagen, zu halten, was ist theologisch wahr? Und das dritte ist die Zungenrede. Die Zungenrede ist so eine Art des Gebets, die im Seufzen, Lallen, also nicht mit normaler Sprache funktioniert. Da ist man so inniglich mit Gott verbunden, dass es für andere nicht verstehbar ist. Das sind drei Gaben, die alle natürlich von hoher Bedeutung sind. Und Paulus sagt, selbst diese drei Gaben sind Stückwerk. Prophetische Rede, Stückwerk. Geistliche Erkenntnis, Stückwerk. Zungenrede, Stückwerk. Er sagt sogar noch mehr, er sagt, diese Dinge hören auf, Prophetische Rede hört auf, geistliche Erkenntnis hört auf und die Zungenrede wird aufhören. Also im Himmel nichts davon. Was aufhört, ist nicht ewig und damit irdisch. Auch diese drei, habe ich jetzt so ein bisschen salopp gesagt, Topgaben sind irdisch. Sie hören auf. Das heißt Stückwerk. Und das ist der Punkt, auf den es jetzt ankommt. Wir alle sind Stückwerk. Also nicht nur als Mensch mit unserem Körper und unserer Endlichkeit, sondern mit unserer kompletten Erkenntnis, mit unserem Herzen, mit allem, was uns ausmacht, sind wir Stückwerk. Wenn mein Schwiegervater früher sagte, mein Schwiegervater war Maurermeister der klassischen Sorte, also richtig ein Self-Made-Man und direkt und kein Blatt vor dem Mund, wenn er sagte, Johannes, nur noch Stückwerk, was du da gemacht hast, dann wusstest du Bescheid, dass deine Arbeit nicht taugt. Und dass man es doch ihm besser, er soll es machen. Hat er auch recht gehabt. Ja, also komplett Stückwerk. Wir gebrauchen das, den Ausdruck Stückwerk oft negativ und denken, nein, wir wollen doch das Vollkommene. Oder wie ist der neue Ausdruck für Vollkommenheit, ist Ganzheitlichkeit. Ein gefährliches Wort, wie ich finde. Aber darüber können wir auch diskutieren, weil es die Vorstellung pflegt, wir müssten vollkommen sein und wir müssten das Ganze repräsentieren auf in unserem Leben. Möglichst alles integrieren und zusammenbringen. Es ist auch vom Vollkommenen die Rede in unserem Bibeltext. Wenn einmal kommen, wird das vollkommen. Jetzt sagt auch Paulus Stückwerk. Alles Stückwerk. Selbst die topgeistlichen Gaben. Jetzt, ich habe ja gesagt, die Predigt dauert ein bisschen und fördert auch. Wir sind ja Methodisten. Warum gibt es uns Methodisten? Wir sagen immer so salopp, ich habe das bei den Gesprächen auch auf ökumenischer Ebene aber nie gemacht, geteilt, dass wir keine Sonderlehren hätten oder dass uns eigentlich nicht so richtig unterscheidet von den anderen evangelischen. Ja, das stimmt nicht. Wir haben eine ganz besondere Lehre und der legitime Nachfolger von John Wesley, wisst ihr, wie der heißt? Der lebt heute noch. Der heißt Christoph Kleiber, das ist Pastor in Betzingen. Der hat ein Buch geschrieben zur christlichen Vollkommenheit, in dem er darlegt, wie Wesley über die Vollkommenheit, John Wesley, der Gründer, der eigentliche Gründer der Methodisten, über die Vollkommenheitslehre dachte. John Wesley war der Überzeugung, jedenfalls in verschiedenen Phasen seines Lebens, dass wir der Vollkommenheit nacheifern sollen. Ich würde mal sagen, es geht ja noch. Aber er war der Meinung, das ist möglich, dass wir das erreichen. Wir alle können vollkommen sein, werden. Auch durch Anstrengung, auch durch Wollen, auch durch Zucht, durch Bemühungen in der Heiligen. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt des Wesleyanismus. Dieser starke Zug hin zur Vollkommenheit. Und Christoph Bleiber sagt, wenn die EMK, so wie sie und ihre Gemeinden, das nicht mehr deutlich vertritt und auch die einzelnen Glieder nicht wirklich umsetzen, dann braucht es die EMK nicht. Ich habe das Buch damals Korrektur gelesen und mit ihm fast Kapitel für Kapitel durchdiskutiert. Wir sind hier unterschiedlicher Meinung. Wir kommen hier nicht zusammen. Aber ich sage das jetzt trotzdem, man darf das ja nicht wegdiskutieren. Der Zug hin zur Vollkommenheit. Die Perspektive ist, wenn einmal kommen, wird das vollkommen. Und wir sind Stückwerk. In meiner Predigt sage ich jetzt mal zur Güte, und das ist die Frage, wie werden wir ein vollkommenes Stückwerk? Wie werden wir ein vollkommenes Stückwerk? Nicht wie werden wir vollkommen, aber auch nicht nur wie sind wir halt Stückwerk, sondern wie werden wir ein vollkommenes Stückwerk? Man könnte sagen, dadurch, indem wir einfach sagen, ich bin so, wie ich bin. Stückwerk, manches kann ich, manches kann ich nicht. Okay. Und wer damit ein Problem hat, ich habe keins damit, ihr müsst mich halt annehmen, so wie ich bin. mit meinen Fehlern und Schwächen und auch mit meinen Stärken. Das liest man in vielen Ratgebern heutzutage. Wir sollen einfach so sein, wie wir wirklich sind und uns nicht immer um die Meinung anderer scheren. Das ist richtig, ein wichtiger und guter Ratschlag, aber er ist nicht der Ratschlag des Paulus, um ein vollkommenes Stückwerk zu werden. Paulus sagt nicht etwas anderes. Paulus sagt, wir werden ein vollkommenes Stückwerk dadurch, indem wir uns eingliedern lassen in das vollkommene Bild. Ich sage das mal so, Stückwerk und vollkommenes Bild. Vollkommenes Bild, gehen wir jetzt einmal von einem Mosaik aus. Meine Frau und ich, wir waren, lange ist es her, auf unserer Hochzeitsreise, oder kurz nach unserer Hochzeitsreise, in Oberitalien, in St. Apollinaris, in Klasse, in Ravenna. Uralte Kirche, riesige Mosaiken, also Kunstwerke, die aus lauter kleinen Stückwerken zusammengesetzt sind. Und wenn man da drin steht und es einigermaßen ruhig ist und so nicht zu viele Touristen, hat man das Gefühl, ich bin im himmlischen Jerusalem angekommen. Fast vollkommen. Es ist voller geistlicher Kraft, diese Kirche. Das Bild ist vollkommen, zusammengesetzt aus lauter kleinen Stückwerken. Und wenn wir ein Stückwerk rausnehmen würden, hätte ich damals gerne gemacht als Tourist und einfach eingesteckt. Und wenn ich es hier verloren hätte, man würde diesem Stückwerk gar nichts ansehen. Nichts Vollkommenes, man müsste einfach nur ein Steinchen. Man würde es entsorgen, wegwerfen. Man wäre sich über die Bedeutung nicht im Klaren. Dieses Stückwerk gewinnt seine Bedeutung erst im Bild. Und wenn ein Mosaik dort fehlt, das sieht man. Dort. Dann fehlt was. Oder wenn gar ein paar fehlen, fehlt richtig viel. Wie werden wir ein vollkommenes Stückwerk? Indem wir uns einpflanzen lassen, einstecken lassen in das große Mosaik, welches der Vollkommene selber macht, nämlich Gott. Vollkommen ist das Mosaik. Wir werden dieses Mosaik unter diesen Bedingungen nie sehen. Nie. Weil wir sind Teil des Mosaiks. Wir sind nicht Gott, der auf das Mosaik drauf guckt. Da müssen wir ja raustreten aus unserer Menschlichkeit. Wir werden, aber Gott sieht das Vollkommen. Und er ist der Vollkommene. Und er pflanzt uns ein in das Mosaik als Stückwerk. Als ich diese Predigt vor einiger Zeit hielt in der EMK in Ulm, sprach mich eine Frau an und sagte, wir könnten doch das noch ein bisschen verbessern, was Sie gesagt haben, nämlich indem man nicht vom Stückwerk redet, sondern vom Werkstück. Drehen Sie doch mal ein Stückwerk um. Das ist eine geniale Idee. Wir sind ein Werkstück Gottes, mit dem er etwas anfängt und uns einsetzt in das Mosaik. Wenn wir also nach Hause gehen heute, gehen wir demütig und aufrecht zugleich, nämlich wir sind nur Stückwerk, aber ein Werkstück Gottes. Die ganze Wahrheit ist nun aber, dass er uns dorthin sitzt, wo er es will. Das Werkstück entscheidet nicht, wo es im Mosaik ist. Manche Mosaiksteine haben es gut, die befinden sich in der Nähe von ähnlichen Mosaiksteinen und denken, ach, das ist auch schön, wir sind irgendwie gleiche Farbe, gleiches Motiv stellen wir da, toll. Manche von uns werden Pech haben und werden irgendwo landen neben einer komplementär oder nicht komplementär Farbe und sagen, ah nee, neben dem. Der vertritt ja eine komplett andere Auffassung als ich. Jetzt muss ich in der BK als Apollos-Schüler neben dem Petrus-Jünger da sitzen. Ist nicht so das Wahre. Aber so ist es halt. Da muss man einfach jetzt durch und sagen, ich bin ein Werkstück in der Hand Gottes und er setzt mich dorthin, wo das Bild mich braucht. Und jetzt sind wir auch bei meiner Lebensgeschichte. 2018, also jetzt im Sommer, endet meine Superintendentenzeit nach der VMO, nach der Kirchenuhr. Dann bin ich 8 Jahre Sub gewesen, Superintendent. 2016 habe ich mich doch auch ein bisschen vorlaut gefragt oder schon ein bisschen vorher, was mache ich eigentlich danach? hin und her überlegt, habe gedacht, na gut, das darfst du eigentlich gar nicht fragen, weil, wie gerade gesagt, Gott setzt wohin auch immer und dann lassen einen die Fragen, dann tut man sie wieder weg. Und dann kommen sie wieder und sagen immer wieder die Frage, was kommt eigentlich danach? Was ist der Punkt? Einfach durch und weiter, dann wirst du irgendwo hinversetzt, ist klar, in irgendeine Gemeinde, und das wird dann auch sicher recht werden. Ist es das oder ist es etwas anderes? Und dann hatte ich mit ein paar Leuten gesprochen und die meisten haben gesagt, Johannes, Knüller, Sie, Herr Knüller, Sie müssen in der EMK bleiben. Das geht gar nicht anders. Okay, dann dachten wir, also gut. Und dann wochenlang, monatelang nichts mehr und plötzlich gab es gewisse Bewegungen. Irgendwie hat einer, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, irgendwie einiges mitbekommen von meinen Suchbewegungen. Und dann lief etwas an mit der Frage, okay, können Sie sich auch einen Dienst in Bayern vorstellen? Also das hatte ich jetzt noch nicht auf der Rechnung, sage ich mal, nach Bayern zu ziehen. Schongau war mal die Frage, oder Pegnitz und so weiter, oder in der Nähe von Pegnitz, also richtig weit weg. Aber gut, und lange Rede, kurzer Sinn, so taten sich dann, gab es gewisse Bewegungen, auch für mich überraschende Wege, die dann dazu führten, dass ich mich jetzt tatsächlich umversetzen lasse in die Bayerische Landeskirche nach Neu-Ulm. Und natürlich immer die Frage, ist es richtig? Ist es dein Wille oder sein Wille oder beides zugleich oder wie ist das jetzt? Und die meisten von euch werden mir zustimmen, so richtig 100% sicher ist man selten, so komplett gewiss. Ja? Sondern meistens sind es so 70-30 Entscheidungen. Da ist man schon mal gut, wenn man 70% sicher ist. Ja, das ist schon mal, so geht die nächsten Wochen und Monate, laufen so. Ja, ich tue mein Kind auf die Schulform oder jene Schulform oder beruflich so oder so oder und so weiter. Welcher Studienplatz? Ich würde auch mal sagen, 70-30. Ja, so ist das gekommen bei mir. Die Frage ist aber nicht nur, wie das bei mir ist, sondern wie es bei jedem von euch ist. Denn die Frage wird sich ja jeder beantworten müssen, wie werde ich ein vollkommenes Stückwerk, wie bleibe ich der Berufung Gottes treu, dass er mich in das Mosaik dort einsetzt, wo er es will. Wir sind Stückwerke, ein Mosaik, Puzzleteil im großen Mosaik. Was bleibt? Was verbindet uns nicht? Was ist nicht allen Puzzleteilen gemeinsam? Nicht die prophetische Rede, Stückwerk. Nicht die theologische Erkenntnis, so leid es mir jetzt tut, Stückwerk. Nicht das Zungengebet, Stückwerk. Aber Paulus beantwortet, was bleibt? Vor allem Glaube, Hoffnung, Liebe. Das bleibt. Allen Stückwerken, Werkstücken bleibt gemeinsam der Glaube. In jedem einzelnen Puzzleteil spiegelt sich auf irgendeine besondere Weise der Glaube. Der Glaube an den schöpferischen, sündenvergebenden und vollendeten Herrn. In jedem einzelnen Stückwerk der Glaube. Und übrigens, der Glaube ist ja oft auch angefochten, das kennen wir alle auch. In jedem Stückwerk spiegelt sich auch die Anfechtung des Glaubens. Was bleibt noch? Der Glaube, die Hoffnung. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Das ist jetzt eine Behauptung, aber die stimmt aus der Perspektive Gottes. Gott kann mit jedem Stückwerk etwas anfangen und wird auch mit jedem Stückwerk etwas anfangen. Das ist die Hoffnung, die uns alle verbindet. Und das Dritte, was ist der Kitt zwischen uns? Ach, und mit Hoffnung noch, das Bild ist nicht fertig. Da kommen noch viele dazu. Da gehören die Toten dazu, die Verstorbenen, die Entschlafenen, die Heimgegangenen, wie wir so schön sagen, die jetzt Lebenden und die in Zukunft Geborenen. Auch das gehört zur Hoffnung. Und was ist der Kitt zwischen uns? Die Liebe. Wir sind keine kalten Steine nebeneinander, sondern wir sind verbunden durch die Liebe. Und bei unserem Besuch in Korinth stellen wir zum Abschied fest, vier Parteien, unterschiedliche Auffassungen in theologisch-geistlichen Fragen, und doch halten sie zusammen. Hätten sie nicht zusammengehalten, oder wären sie nicht zusammengehalten worden durch die Liebe Gottes, wären wir heute nicht hier. Dann wäre die Jesusbewegung eingegangen. Sondern sie haben zusammengehalten in der Liebe, im Glauben und im Hoffen. Und das wünsche ich uns hier als Gemeinde in Kirchheim, uns als Methodisten und überhaupt uns alle als Christen, die wir im Reich Gottes tätig sind, dass wir zusammenhalten und uns wie immer wieder erkennen im großen, vollkommenen Mosaik unseres Herrn. Amen. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Lieber himmlischer Vater, allmächtiger und barmherziger Gott, du bist A und O unseres Lebens, du bist Anfang und Ziel der Geschichte und du baust dein Reich, du gestaltest dein Mosaik durch Räume und Seiten und wir sind ein Teil davon, wir dürfen ein Teil davon sein. Wir danken dir, dass du mit uns allen etwas anfangen kannst, immer wieder auch aufs Neue etwas anfängst. Und manchmal werden wir auch versetzt oder an einer neuen Stelle gebraucht, hier in der Gemeinde, in unserem beruflichen Umfeld, in unserer Nachbarschaft. Manchmal ist es ein Wunsch von uns und manchmal ist es auch ein Grund zum Fürchten. Und dennoch sind wir in dir geborgen und können uns auf dich verlassen. Lieber himmlischer Vater, schenke uns, dass wir auch neu in uns die Bereitschaft entsteht, uns gebrauchen zu lassen zu deinem Willen. Ich befehle dir die Geschwister hier in der Gemeinde an, geh du mit jedem Einzelnen mit. Du weißt, wo jeder, wo jede ihren Kampf kämpft, auch ihr Leben lebt und was geschehen soll. Schenke uns offene Herzen, empfangsbereite Arme und Sinne für dein Wort, für deinen Willen. Und lieber himmlischer Vater, wir befehlen dir vor allem diejenigen an, die besonders in Schwierigkeiten stecken, die sich verwandt haben, die auch krank sind, die angeschlagen sind, die angefochten sind. Manche von ihnen sind mitten unter uns und wir sehen es ihnen nur auf den zweiten Blick an. Manche sind auch unterwegs oder sind zu Hause geblieben. Sei du bei ihnen allen, sei du ihnen Arzt, Tröster und Helfer und auch Ermutiger. Wir denken an all unsere verfolgten Geschwister. Sei du bei ihnen, schenke ihnen Kraft und Durchhaltevermögen. Auch sie gehören in das Bild hinein, sind ganz wichtige Teile. Wir denken an ihre Verfolger und Peiniger. Schenke, dass sie zur Besinnung der Wahrheit kommen. An so vielen Stellen blutet deine Schöpfung. Wir haben es heute auch schon gehört. Und wir bitten dich, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, auch deines Willens und dass wir auch bei uns selber wirklich anfangen. Ja, wir bitten dich, komme bald. Gemeinsam beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen die Plätze wieder ein. Wir legen nun auch unsere Kollekte ein. Ganz herzlichen Dank dafür und singen. Lass uns